Politik ist Teil der Demokratie, sie ist nötig und gehört dazu. Darüber darf sich niemand beschweren. Ich tue es jedenfalls nicht.
Sie sind ein Klempner der Macht.
Wer regiert Deutschland?
Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, aber es kommt eben auch was raus.
Machtwechsel
mit Dagmar Rosenfeld
und Robin Alexander.
Manchmal sind es nicht die Worte, sondern der Ton, der die Musik macht. So wie bei dem eben gehörten Cadenabia-Twist von der Band The Safeknackers. Oder wie in der Cadenabia-Türkis gehüllten CDU-Parteitagshalle die Rede von Friedrich Merz. Die Herzen der Delegierten hat Merz nicht unbedingt geknackt. Dafür aber das Klischee über ihn, dass die Kollegen vom Spiegel beispielsweise kurz vor dem Parteitag in ihrer Titelgeschichte die Dämonen des Friedrich Merz nochmal mit allen Mitteln bemüht haben. Und so sprach da am Montag vor 1100 Delegierten nicht der schneidige Oppositionsführer, sondern ein staatstragender Kanzleramtsambitionierter. Was Friedrich Merz über fast 90 Minuten ablieferte, war eine als Parteitagsrede getarnte Regierungserklärung. Über die CDU und die drei Ks, Konservativ, Kanzler, Koalition, geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Und eigentlich wollten Robin und ich diese Folge vor Ort aufnehmen. Aber dann ist ein Ruck durch Robins Rücken gegangen.
Ja, das hat schon eine große Ironie, weil ich habe schon viel Lebenszeit auf CDU-Parteitagen verbracht. Ich bin dahin geflogen, ich bin dahin mit dem Zug gefahren, ich bin dahin als Beifahrer von Ralf Schuler über Autobahn gerast. Und jetzt war der Parteitag nicht nur in Berlin, der war in Neukölln. Da hätte ich zu Fuß hingehen können. Aber im Moment kann ich ungestützt zu Fuß gerade mal vom Bett zum Schreibtisch gehen. Ja, Dagmar, und da sitze ich. Tut mir leid.
Robin, du konntest zwar nicht vor Ort sein und trotzdem bist du bei der CDU gewesen, weil du hast den gesamten Parteitag im Livestream verfolgt, wahrscheinlich liegend.
Es ist für mich jetzt so, dass ich noch nie so unabhängig über einen Parteitag gesprochen habe, weil die Hörer müssen wissen, wenn man als Journalist auf dem Parteitag ist, dann kommen alle 2 Minuten kleine, mittlere und größere Funktionäre und Abgeordnete und versuchen einen ein bisschen zu beeinflussen. Die sagen dann also, das war doch eine Rede vom Vorsitzenden, da ist doch alles widerlegt. Oder die sagen auch, ach, ein typischer Merz, er hat sich einfach nicht im Griff. Also alles zieht und zerrt an einem. Und jetzt saß ich wirklich ganz alleine zu Hause. Oder ich lag ganz alleine zu Hause und ich muss einen Disclaimer vorsprechen. Das hat mein Sohn mir aufgetragen, den ich nämlich zum Medikamentenholen geschickt hat. Der hat sich etwas darüber lustig gemacht, dass wir mal einen Podcast aufgenommen haben, wo wir uns ja doch gegen die Cannabis-Legalisierung ausgesprochen haben. Und jetzt nimmt einer von uns beiden einen Podcast auf, wo er ein bisschen unter Opium steht. Also das ein bisschen. Also wenn ich jetzt zu euphorisch werde, sind das die Drogen. Und wenn ich irgendwas hart kritisiere, was ihnen nicht gefällt, weil sie Friedrich Merz sind oder einer seiner Fans, dann sind das die Schmerzen, die mein Urteil verzerren.
Also ich rede jetzt mit einem gedopten Robin und ich bin gespannt, wie es wird. Und Robin, lass uns doch dann mal gleich reingehen in den Parteitag und uns einen Ausschnitt aus der Rede von Friedrich Merz anhören.
Und umgekehrt müssen wir alle diejenigen, die, ganz gleich welcher religiöser Zugehörigkeit, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, oder die schon in zweiter, dritter oder gar vierter Generation in Deutschland leben und zu großem Teil deutsche Staatsangehörige sind. Diese Menschen müssen wir ermutigen und stärken in ihrem Engagement für Toleranz, für Respekt und für ein gutes Miteinander in Deutschland. Meine Damen und Herren, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Seit Jahrzehnten sind wir es. Und wir sind aus Gründen des demografischen Wandels natürlich auch auf Fachkräfte in Zukunft angewiesen.
So Friedrich Merz am Montag in seiner Parteitagsrede.
Werbung.
Olla aus Palma. Ich bin Ingo Wohlfeil, Mallorca-Experte, Inselkenner und Ballermannologe.
Und ich bin Stefan Netzeband, sozusagen der Podcast-Kapitän von Bild.
Und zusammen machen wir das 17. Bundesland, den Mallorca-Podcast. Jede Woche hört ihr von uns News, Klatsch und Tratsch von der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen.
Und Ingo schleppt auch jede Woche tolle Interviewpartner an. Musiker, prominente Inselbewohner, Szenekenner oder Reiseexperten.
Also wenn ihr Mallorca mögt und den Podcast noch nicht kennt, schaltet doch mal ein.
Das 17. Bundesland, jeden Sonntagmittag, überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Der Merz, der von kleinen Paschas gesprochen hat, von Asylbewerbern, die sich in Deutschland die Zähne neu machen lassen und wegen denen dann die armen Deutschen keine Termine bekommen. Also dieser Friedrich Merz hebt nun in seiner Parteitagsrede das integrierende Momentum der Zuwanderung hervor. Merz hat zuvor zwar gewarnt, beim politischen Islam nicht die gleichen Fehler zu wiederholen, wie sie beim Rechtsextremismus geschehen sind. Und damit meint er, den politischen Islam nicht zu unterschätzen. Ich finde, das ist ein sehr kritischer Blick, auch ein selbstkritischer Blick in die Vergangenheit. Und aus dem zieht er dann Lehren für die Zukunft. Und die Tonalität seiner Rede, aber auch die Inhalte, das große Bild zu zeichnen, harte Kritik an der AfD und nur ein winzig kleiner Hieb an die Grünen. Das war staatstragend, was Merz da getan hat. Robin, ist es denn Merz mit dieser Rede gelungen, die CDU-Delegierten, vor allem aber die CDU-Wähler von seiner Kanzlertauglichkeit zu überzeugen? Zumal wir ja von Umfragen wissen, die noch gar nicht so alt sind, dass selbst CDU-Wähler Markus Söder und auch Henrik Wüst als Kanzlerkandidaten vorziehen würden.
Ich glaube, das musste er nicht tun und das wollte er auch nicht tun. Friedrich Merz geht dabei entgegen dem Ruf, den er hat, sehr strategisch vor. Diese Zeit, wo er Parteivorsitzender ist, bis zur Kanzlerkandidatur, das ist ja 4 Jahre. Und diese 4 Jahre hat er durchgeplant. Der allererste Parteitag, wenn du dich erinnerst, der war ja schon vor 2 Jahren in Hannover, der hatte ja dieses seltsame Element, dass er eigentlich große Konzessionen an die Merkelianer gemacht hat. Ja, da gab es die Einführung einer Frauenquote. Merkel herself hat sie nie durchgesetzt. Die haben jetzt sozusagen ihre Hintersassen durchgesetzt vor 2 Jahren. Dann gab es diese Debatte über Gleichberechtigung und Gleichstellung, wo die Merkelianer noch einmal einen linken Begriff ins Programm heben durften. Und damals war doch erkennbar, dass Merz nach Eroberung des Parteivorsitz nicht die Machtprobe wagt, weil er einfach diese Leute an Bord halten will. Sehr zum Frust damals von Leuten, die in ihm so einen rechten Heros sehen. So, der nächste Parteitag, den gab es gar nicht, weil letztes Jahr hat man mit einem Vorwand auf den Parteitag verzichtet. Und dieser Parteitag hat doch einen Friedrich Merz, der sozusagen viel ruhiger agiert, ja, immer noch nicht aggressiv nach vorne geht, aber inhaltlich kein Stück mehr auf die Merkelianer zugeht. Ja, man hat eine Flüchtlingspolitik im neuen Grundsatzprogramm, die auf die totale Drittstaatenlösung setzt, das Gegenteil von Merkel. Man hat gesagt, der Atomausstieg war ein Fehler. Der Klimaschutz ist in seiner Bedeutung 3 Etagen tiefer gesetzt worden. Stattdessen hat man ein sehr wirtschaftsfreundliches, reformfreundliches, fast FDP-nahes, wir sprachen letztes Mal schon darüber, Programm. Man hat also Merz pur im Programm. Also er ist jetzt in dieser Partei tatsächlich inhaltlich hegemonial. Er sieht aber nicht die Notwendigkeit, auch noch rhetorisch in die Vollen zu gehen. Und ich wage die Vorhersage, das hält er sich noch das Pulver trocken für den Parteitag, den er noch hat, der ja dann irgendwann vor der Bundestagswahl kommt. Weil dann muss er in die Attacke schalten. Dann ist sozusagen Wahlkampf. Jetzt war sozusagen der Abschluss der machtpolitischen Konsolidierung.
Merz ist dann mit knapp 90% wiedergewählt worden und manche sehen dieses Ergebnis als Dämpfer. Ich wiederum würde sagen, es ist ein gutes Ergebnis und vor allem ist es auch ein ehrliches Ergebnis. Ja, auf dem Parteitag, du sprachst ihn an, Januar 2022, da hat er noch 94,6% bekommen. Aber damals hatte er ja auch zuvor mit einem Mitgliederentscheid ein so eindeutiges Votum für den Parteivorsitz erhalten, dass seine Wahl zum Parteivorsitzenden ja als klarer Auftrag der Basis zu verstehen war und daher nicht die Benchmark für das jetzige Ergebnis sein kann. Robin, haben dich die 90% denn überrascht?
Ich sehe das ganz genau wie du, wobei da ist so ein kleiner CDU-Spezialtrick eingebacken, weil die zählen bei ihren Parteitagen einfach die Enthaltung mit als Ja-Stimmen, was das Ergebnis ein bisschen schöner macht. Haben sie aber immer schon gemacht. Und wenn man sie fragt, warum seid ihr die einzige Partei, die Enthaltung bei diesen Personalwahlen als Zustimmung werten, sagen sie, haben wir immer schon so gemacht. Also das macht das Ergebnis ein bisschen schöner, es klingt ein bisschen schöner, als es ist. Aber nein, das
zumindest
ist...
Zumindest bei der Stimmauszählung ist man konservativ, hat ja. Man halt schon immer so gemacht. So.
Nö, das ist, jetzt wird ja verglichen mit, wie war das mit den Merkel-Ergebnissen, als sie noch nicht Kanzlerin war, aber Parteivorsitzende und Kandidatin werden wollte und so weiter und so fort. Das ist auch so ein Journalistensport, da die Nachkommastelle zu zählen oder so ein Funktionärssport, glaube ich auch. Aber das ist jetzt sein Laden, den hat er da im Griff. Das ist sein Parteitag. Ja, das ist jetzt so. Und ob 90,5 oder 88,3 oder 92,7 ist egal.
Carsten Linnemann hat als Generalsekretär 91,4% bekommen. Und es ist ja so, wenn eine Partei ihre Unzufriedenheit mit einem Vorsitzenden ausdrücken will, dann tut sie das in der Regel bei der Wahl des Generalsekretärs, weil für den ist ja der Vorsitzende der alleinige, der das Vorschlagerecht hat. So gesehen spricht ja dann auch aus Linnemanns Ergebnis ein Votum für Merz.
Ja, und ein wirklich interessantes Phänomen. Linnemann funktioniert unabhängig von Merz. Und das ist ja für Generalsekretäre in unseren Zeiten eigentlich super schwierig zu erreichen. Und für diesen Generalsekretär hätte es eigentlich noch schwieriger zu erreichen sein müssen, weil er ist ja so eine Art Verdoppelung von Merz. Ja, Merz ist ein Wirtschaftsliberaler, Linnemann ist ein Wirtschaftsliberaler. Merz kommt aus NRW, Linnemann kommt aus NRW und so weiter und so fort. Und er hat ja auch sich erst getraut, Linnemann in diese Position zu bringen, als er mit Mayo Chaya wirklich durch war und improvisieren musste. Aber ich würde sagen, dieses in dem Fall wirklich beachtenswert positive Ergebnis für Linnemann ist gar nicht für seine Rolle als Generalsekretär, sondern für seine Rolle als Chef dieser Programmkommission. Das war ja der Programmparteitag und das Programm war Linnemanns Baby. Und die sind, glaube ich, wirklich total zufrieden mit dem, was sie da aufgestellt haben, die Delegierten.
Unzufrieden waren sie aber mit jemand anders. Und zwar geht es um das Ergebnis, was Karin Prien bekommen hat. Sie hat bei der Wahl zu einer der Stellvertreterposten des Bundesvorsitzenden nur 51,8% erhalten. Prien ist Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und sie gehört zum Team Daniel Günther. Robin, Karin Prien hat sich ja ganz offensichtlich den Unmut für Günthers Äußerung kurz vor dem Parteitag zugezogen. Manche sagen jetzt, es geht um die Äußerungen in Bezug auf die Linkspartei, die er getätigt hat. Andere sagen aber auch, dieses Ergebnis für Prien und damit ein Signal an Günther, das gelte auch für Günthers Aussage, Angela Merkels Kurs der Mitte sei ein Erfolgsrezept gewesen und die CDU müsse sich mehr an diesem Kurs orientieren. Wie siehst du es?
Sehr interessantes, vielschichtiges Phänomen. Also erstmal Daniel Günther. Das Lob von Merkel wäre ja in der normalen Umstände Banalität. Ja? Da würde man sagen, die reden sich halt ihre Vergangenheit schön, wie das Parteien so machen. Ist jetzt aber interessant, weil Merz ja Merkel mit keinem Wort erwähnt. Ja? Also das ist ja die Kontrastfolie. So. Und das Zweite, jetzt kann man noch sagen, er will die Leute einsammeln, die positiv auf die Merkel-Jahre blicken in der Partei, die auch gar nicht so wenige sind. Das kann man noch rationalisieren. Weniger verständlich finde ich, vor dem Parteitag mit der Linkspartei um die Ecke zu kommen. Hier kann man sagen, inhaltlich ist das alles sogar erklärbar, weil natürlich kann die CDU in Thüringen in die böse Bredouille geraten, um einen Björn Höcke vermeiden zu müssen, in den sauren Apfel des Ramelow beißen zu müssen. Und natürlich wäre es clever gewesen, dies schon abzuräumen, programmatisch. Aber nicht jetzt, sondern vor 3 Jahren. Ja, und wenn man es vor 3 Jahren verpasst hat, jetzt kann Daniel Günther sagen, ich habe es damals schon gesagt, stimmt auch, aber es ist halt nicht getan worden. Und jetzt ist ja die Schlachtordnung in Thüringen, alle Augen auf Mario Vogt, der als Herausforderer von Björn Höcke wahrgenommen werden muss. Und jedes Erwähnen von Ramelow schadet dieser Aufstellung. Und deshalb habe ich diese Tat von Günther, diese kommunikative Tat, ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Wird jetzt aber noch vielschichtiger, ist ein Podcast tief aus den Innereien der Union. Ist Karin Prien wirklich Team Günther? Ja, früher hätte man gesagt, auf jeden Fall. Er ist der Chef in Schleswig-Holstein, sie ist die Ministerin. Ja, aber früher wäre auch Daniel Günther als Chef eines wichtigen Landesverbands und Ministerpräsident, wäre er stellvertretender CDU-Vorsitzender geworden. Es ist aber sie. Und sie funktioniert doch längst aus eigenem Recht. Das, wofür Karin Prien steht, für das Liberale in der Union, auch für das Jüdische, für das Kultivierte, ja, das ist etwas, was sie doch ganz aus sich selbst verkörpert. Und ein wenig spielt sie sogar im Team Merz. Sie ist da natürlich eine Flügelposition, aber eine unersetzbare, weil sie Dingen, die Merz vorantreibt, sozusagen Flügelschutz gewährt. Wenn Merz einen Schritt geht in die deutlichere Sprache gegenüber dem Islam, ist es ganz wichtig, ob Karin Prien dazu was sagt oder was nicht sagt. Ja? Und auch in den März-Dokus, die jetzt allenthalben erschienen sind, war sie ja immer ein Talking Head. Ja? Also ich finde, die Wahrnehmung, dass sie da die Delegierte von Daniel Günther ist, greift eigentlich zu kurz.
Aber der Parteitag scheint sie ja so wahrgenommen zu haben. Welche Erklärung sonst hast du für dieses miserable Ergebnis?
Ja, also auf dem Parteitag sind natürlich Leute, die schon 20, 30 Jahre auf Parteitage gehen und auch die Spiele so spielen. Und es ist auch so, auch Ursula von der Leyen, die ja früher sozusagen eine liberale Flügelfrau war, in gleicher Position wie Karin Prien, hat bei diesen stellvertretenden Wahlen immer miese Ergebnisse bekommen. Ja, das ist da so ein bisschen eingebacken. Das war immer so, Julia Klöckner war der Liebling der Partei und Ursula von der Leyen hatte so knapp über die Latte gesprungen wie jetzt Karin Prien. Also das ist wirklich so ein CDU-Ding, aber ich finde kein cleveres.
Jetzt haben wir über die Wahlen auf dem Parteitag gesprochen und am zweiten Tag, am Dienstag, ging es dann um das Grundsatzprogramm. Und ein wichtiges Thema, das auch im Wahlkampf eine Rolle spielen wird und das die CDU eben nicht der AfD überlassen will, das ist das Thema Migration. Die CDU spricht sich in ihrem Grundsatzprogramm für Drittstaatenlösungen aus. Dafür ist sie von der evangelischen und auch der katholischen Kirche heftig kritisiert worden. Zitat, wer sich am christlichen Menschenbild orientiert, darf den individuellen Zugang zum Flüchtlingsschutz in Europa nicht abschaffen. Zitat Ende. Und das ist das Zitat aus einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag, den der katholische Hamburger Erzbischof Stefan Hese und der evangelische Berliner Bischof Christian Stäblein verfasst haben. Und auf dem Parteitag am Dienstag klang so ähnlich wie diese beiden Bischöfe Norbert Röttgen.
Und darum ist unser Plädoyer, dass die wenigen Fälle, die wirklich asylberechtigt sind, dass wir diesen Menschen dann auch in Deutschland Schutz geben. Es sind nicht viele, aber es ist eine klare moralische, humanitäre Positionierung auch der CDU, dass wir für die einstehen, die wegen ihres Glaubens, die als Oppositionelle verfolgt werden. Das ist unsere Position. Es war immer die Position der CDU, gegen den Missbrauch des Asylrechts zu sein. Aber diejenigen, die wirklich verfolgt sind, denen sollten wir Schutz geben. Das ist unser Selbstverständnis seit eh und je gewesen.
Der Parteitag hat sich Röttgen nicht angeschlossen. Robin, die Drittstaatenlösung, ist sie angesichts einer Flüchtlingspolitik, die in Deutschland längst an ihre Grenzen gestoßen ist und sie vermutlich auch schon überschritten hat, wie wir ja von Bürgermeistern und Landräten aus allen Parteien immer wieder hören, die tagtäglich mit der Umsetzung dieser Flüchtlingspolitik zu haben. Also ist dieser Weg der Drittstaatenlösung ein angemessener Weg? Und ist er auch ein umsetzbarer?
Dafür würde ich gerne erstmal erklären, weil ich glaube, da liegt eine Verwechslung in der Luft. Es gibt ja auch die Drittstaatenlösung, die sogar im Koalitionsvertrag der Ampel steht und für die sich jetzt auch Olaf Scholz recherchieren soll, ob das möglich ist im Auftrag der Ministerpräsidentenkonferenz. Und das spielt auch eine Rolle in dem neuen europäischen Asylsystem. Aber das ist immer die Idee, dass Verfahren in Drittstaaten stattfinden. Und die CDU radikalisiert das jetzt, indem sie sagt, nicht nur die Verfahren finden da statt, sondern die Leute bleiben auch da. Also selbst ein Mensch, der als Asylbewerber anerkannt wird, kann dieses Asylrecht nicht mehr in Deutschland bekommen, sondern in einem dritten Land. Da denken einige Leute an Albanien, weil die italienische Ministerpräsidentin Meloni ja mit Alban Kurti aus Albanien da sowas verhandelt und andere denken an Ruanda, weil die britischen Tories da was aufstellen. Ist aber nicht spezifiziert im Programm. Und das ist natürlich tatsächlich eine 180-Grad-Wende nicht nur zu Merkel, Politik der offenen Grenzen, sondern eigentlich auch zum Asylrecht im Grundgesetz. Weil da heißt es ja, politisch Verfolgte genießen Asyl. Da steht jetzt nicht, genießen Asyl in Deutschland, das gebe ich zu. Aber das ist schon so verstanden worden von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes. Und daran kann man sehen, wie irre schnell sich diese Debatte entwickelt hat. Ne? Ich meine, innerhalb weniger Jahre, Merkel hatte noch einen Parteitag, wo man ihr abbringen musste, dass die CDU Migration überhaupt begrenzen will. Und jetzt so eine totale Drittstaatenlösung. Und das hat erstaunlich wenig Aufsehen gemacht. Ne? Ich meine, du musst dir vorstellen, diesen Gastbeitrag, zwei Bischöfe beider Kirchen, die haben den ja über uns angeleiert und dann ist das ja bei Gastbeiträgen so, dann wird man da angerufen und dann spricht man mit den Leuten und dann denkt man immer, naja, ob die mal nicht der Mut verlässt, bis der Text eingeschickt ist. Aber der Text war ja, da stand ja drin, unchristlich. Ja? Mehr geht ja nicht. Und das ist die CDU. Und wenn die Bischöfe sowas schreiben und auch Norbert Röttgen hatte in der Sache recht. Der hat das Beispiel bemüht, auch ein chinesischer Dissident, der von der KP verfolgt ist und es irgendwie auf den Frankfurter Flughafen schafft, wird dann sonst wohin gebracht. Ja? Und das ist schon ein Paradigmenwechsel. Und wie gesagt, auf dem Parteitag ist es gar nicht als solcher empfunden worden. Im Gegenteil, es gab einen weiteren Antrag, der das Ganze noch verschärfen wollte. Den hat Tim Peters eingebracht. Das ist jemand aus dem Brüsseler Ortsverein. Die CDU hat nämlich einen Auslandsortsverein in Brüssel. Also das ist ein Mensch, der auch im Umfeld der EU beruflich arbeitet. Und der hatte die Idee, dass die ganze EU sich so verhalten soll wie die Bundesrepublik. Nämlich, dass man sozusagen die Außengrenze der EU nimmt und sagt, jeder, der darüber kommt und aus einem sicheren Land kommt, kann da schon sozusagen eigentlich nicht mehr einreisen. Und das hat das Tagungspräsidium, wie man das ja immer auf so Parteitagen sagt, abgewiesen, in Person von Thorsten Frey, dem parlamentarischen Geschäftsführer, aber interessanterweise nicht mit prinzipieller Ablehnung, sondern eher mit taktischer, so nach dem Motto, wir machen uns damit angreifbar. Und wir haben schon über den sehr, sehr ruhigen, staatstragenden Ton des Friedrich Merz gesprochen auf diesem Parteitag. Man solle sich aber nicht täuschen, dass in der Migrationspolitik in der Sache wirklich etwas revolutionär Neues beschlossen wurde.
Das Dilemma, in dem Deutschland ja steckt, ist, dass die Zahl der Flüchtlinge zu hoch geworden ist. Du findest nicht mehr genügend Unterkunft, Kindergartenplätze, Schulplätze. Also Integration ist eine riesige Herausforderung, die nicht mehr bewältigt werden kann. Es gab ja einige Ideen, was zu tun ist. Also ich verweise nur auf die Obergrenzendebatte, die ja auch immer zu der Frage führt, was passiert mit dem einen Flüchtling, der dann über der Obergrenze liegt. Die SPD hat die große Rückführungsoffensive in Person ihres Kanzlers ausgerufen. Jetzt sind zwar die Zahlen der Rückführungen etwas gestiegen, aber auch da ist ja das Dilemma, wenn du keine Länder hast, die aufnehmen, kannst du auch niemanden, der kein Bleiberecht hat, abschieben. Deswegen braucht es mittlerweile einen solch radikalen Schritt, um denen, die hier sind, gerecht werden zu können. Und die Intention dahinter ist ja auch Abschreckung, also eine Lösung zu finden, die möglichst wenig Menschen noch dazu bewegt, den Weg Richtung Europa überhaupt auf sich zu nehmen.
Ja, du hast völlig recht. Also nehmen wir wieder Albanien, wobei es sich, wie gesagt, um ein fiktives Albanien handelt. Wenn alle Verfahren in Albanien abgewickelt werden und man auch in Albanien bleibt, selbst wenn man das Verfahren erfolgreich durchlaufen hat, dann ist die Idee, dann kommt keiner mehr, weil die gar nicht nach Albanien wollen. Das ist die Idee. Ja, und dann hat man natürlich eigentlich gar keinen mehr, den man aufnimmt. Das wird natürlich damit flankiert, dass gesagt wird, wir werden dann großzügig Kontingente aufnehmen. Und da wird von Hunderttausenden gesprochen, also ganz andere Dimensionen, als jetzt über Kontingente nach Deutschland kommen. Und das kann man natürlich begründen. Man kann sagen, Beispiel jetzt in der klassischen Situation des syrischen Bürgerkrieges, als die Lager im Libanon und überall um das Land herum voll waren, dass man sagt, man nimmt Leute aus diesen Lagern. Die kann man dann vom UNHCR aussuchen lassen oder selber aussuchen oder sonst was. Das ist natürlich theoretisch möglich. Die Frage ist, ob man dann nicht auch eine Debatte darüber hat, wie man da holt, ja. Aber das ist jetzt so im Grundsatzprogramm, ja, hätte natürlich noch in seiner Realisierung ein paar Hürden zu nehmen, weil man, wie gesagt, noch gar kein Drittstaatenland hat. Aber die Kombination von sua vita in modo, fortita in re, also sanft in der Art, hart in der Sache, Das hat etwas sehr Klassisches. Was aber zum Beispiel ein Autor wie Nils Heisterhagen ja für Migrationspolitik aus der Mitte empfiehlt. Der sagt, die Mitte muss Lösungen bringen, also eine Regierung muss regieren und die Zahlen müssen runter oder eine Mitte-Opposition muss halt ein hartes Konzept vorschlagen. Aber wenn man das gemacht hat, muss man aufhören, darüber zu reden. Weil die Mitte muss diese Probleme lösen. Die dauernde Debatte nutzt nur der AfD oder anderen Rechtsparteien in anderen Ländern. Und ein bisschen hat auf jeden Fall auf diesem Parteitag März danach gehandelt, weil seine Rede hatte nicht Migration als Alpha und Omega. So, und das ist schon, ja, egal wie man dazu steht. Und ich glaube, gerade im kirchlichen Milieu gibt es einige Leute, die, wenn sich das rumspricht, sehr damit zu knacken haben werden. Aber egal wie man dazu steht, es scheint ein Plan zu sein.
Ein Plan, der auch der AfD Wähler wegnimmt?
Ja, klar. Ja, also das muss man immer wissen. Das hat ja Jens Spahn mal auf diesen Punkt gebracht. Entweder löst die Migrationsfrage oder die Migrationsfrage löst die Mitte auf. Das ist vielleicht ein bisschen arg hart formuliert, aber das ist die Idee auf jeden Fall der klugen Leute in der CDU und auch des Umfelds von Friedrich Merz, dass die glauben, die Ampel ist schlagbar in der Wirtschaftspolitik, die Ampel ist schlagbar in einer verrückten Gesellschaftspolitik, aber die Ampel muss man nicht attackieren bei Migration, weil es immer die Gefahr gibt, dann halt in einen Überbietungswettbewerb mit der AfD zu geraten, auch an performativen Grausamkeiten, die man aus der Mitte einfach nicht gewinnen kann, wenn man ein bisschen Anstand bewahren will.
Ein anderes Thema, das auch die mediale Öffentlichkeit wahnsinnig bewegt hat, das ist das Thema Leitkultur. Die Leitkultur, die ja nicht neu, sondern erneut im CDU-Grundsatzprogramm steht, hat für heftige Debatten gesorgt. Ich finde ja, dass der Begriff Leitkultur keineswegs als Rückfall in die 90er, wie die Kritiker sagen, zu sehen ist. Eben jene Kritiker, die ja auch grundsätzlich Friedrich Merz unterstellen, er sei im Bällebad des vergangenen Jahrhunderts hängen geblieben. Vielmehr finde ich das Abarbeiten an diesem Begriff so wahnsinnig rückwärtsgewandt. Und Friedrich Merz hat ja in seiner Rede auch Norbert Lammert zitiert, und zwar mit dem Satz: Ohne Gemeinsamkeiten erträgt keine Gesellschaft Vielfalt. Und das ist ja genau das, worum es bei einer Leitkultur ja auch geht, die Gemeinsamkeiten zu definieren.
Ja, und ist auch klug, weil Norbert Lammert ist wirklich unverdächtig, ein Populist zu sein. Er hat auch Bassam Tibi zitiert oder so angetuscht, den eigentlichen intellektuellen Vater dieses Begriffes, also einen syrisch-deutschen Islamwissenschaftler, der mittlerweile 80 Jahre alt ist. Und tatsächlich hat das auch auf dem Parteitag keine Rolle gespielt. Das war interessant, das wurde ja versucht, auf die Agenda zu setzen aus linksliberalen Medien, wobei ich fand, dass die Empörung so ein bisschen einstudiert wirkte und dann in der CDU von einem einzigen Mann, nämlich Ruprecht Polenz. Ruprecht Polenz ist ja früherer Generalsekretär von Angela Merkel, dann lange im Auswärtigen Ausschuss, der auf seine alten Tage ein Twitter-Influencer geworden ist, der aber arg nach linksgrün ausschlägt. Und dieser Ruprecht Polenz hat also einen Antrag gestellt, den die Mitglieder hochvoten können. Sowas gibt es nämlich in der CDU, seit sich das der sehr netzaffine Generalsekretär Peter Tauber ausgedacht hat. Das heißt, du musst also 500 Mitglieder finden, die für deinen Antrag klicken. Ganz ähnlich übrigens wie beim Deutschen Podcastpreis, wo man für gewisse Podcasts klicken kann. So, aber in dem CDU Mitgliedertool muss man 500 Mitglieder finden und dann muss der Parteitag sich damit befassen. Und Ruprecht Polenz hat so einen Anti-Leitkultur-Antrag geschrieben und den auf Twitter rauf und runter gejagt, hat aber nur 139 Unterschriften gefunden. Und wenn man bedenkt, dass die CDU über 370.000 Mitglieder hat, dann scheint mir die Überschneidung von Polenz Twitter-Fanbase und der Mitgliedschaft der CDU überschaubar. Aber Polenz hatte noch ein Ass im Ärmel. Er ist Ehrenvorsitzender der CDU Münster und konnte zu einer Kreisversammlung gehen, als nicht so viele Leute da waren und dann das eben als Antrag des Kreisverbandes Münster einreichen. Aber auch das hat nicht geholfen, den Parteitag in Flammen zu setzen. Sie haben jetzt ihre Leitkultur beschlossen und damit ist auch gut.
Die große Frage ist aber, die mit dieser Debatte ja immer einhergeht, was macht denn diese Leitkultur aus? Und darauf, finde ich, hat die CDU noch keine richtige Antwort gegeben.
Ja, da ist immer der Trick. Man fragt die CDU, was ist denn für euch Leitkultur? Und dann sagen die irgendwie Händeschütteln, Weihnachtsbaum, Bratwurst und dann lachen sich alle kaputt irgendwie so. Aber ich finde das ein bisschen, Das ist unterkomplex, ne? Bassantibi hat das ja mal angedacht als europäische Leitkultur. Ja, da spielte Kant eine große Rolle, die Aufklärung und so weiter. Dann kommt natürlich das Gegenargument, man wird auch unaufgeklärte Bio-Deutsche finden. Aber es hilft doch alles nichts. Es muss etwas geben, was in diesem Land darüber hinausgeht, was das Grundgesetz ist. Die Antwort ist sonst, das Grundgesetz ist es, ja. Ein berühmtes Zitat von Frau Oesus aus der SPD, die sagte, jenseits der deutschen Sprache ist eigentlich eine spezifische Kultur nicht erkennbar. Ja, daraufhin hat sie ein schreckliches rassistisches Zitat von Alexander Gauland bekommen, aber dies in Klammern, auch ihr eigentliches Zitat, außer Sprache gibt es keine deutsche Kultur. Ich glaube, das stimmt nicht, wenn man darüber nachdenkt. Ja, also wir schicken unsere Kinder nach England, dann sind die ein halbes Jahr in England in der Schule und kommen wieder und haben nicht nur was über England gelernt, sondern auch über ihr Deutschsein. Ja? Und Franzosen sind anders als wir und Polen sind anders. Also es gibt etwas über die jeweiligen Gesetzbücher hinaus, was Kultur ist. Und es ist tatsächlich hilfreich, wenn man in einem Land lebt, wenn man damit was anfangen kann. Nicht nur bei uns, aber bei uns auch, oder?
Absolut, Robin. Von der Leitkultur mit T vielleicht zur Leitkultur mit D, die es in der CDU gibt. Und die CDU leiden lassen die Grünen. Beziehungsweise die Frage, wie hältst du es mit den Grünen? Und die hat sich ja auch durch den ganzen Parteitag gezogen. In der CDU, finde ich, gibt es auf diese Frage eine pragmatische Antwort. Die hat Friedrich Merz schon im Februar in einer Mail an die Mitglieder gegeben, nämlich die Grünen sind selbstverständlich ein möglicher Koalitionspartner. Und dann gibt es noch eine emotionale Antwort, eine Antwort, würde ich sagen, für die Parteiseele, wie Linnemann sie jetzt wieder formuliert hat. Mit diesen Grünen hätte es nie einen Koalitionsvertrag mit der CDU gegeben. In der CSU hingegen gibt es auf die Frage, wie hältst du es mit den Grünen, nur eine einzige Antwort, nämlich gar nicht. Und Markus Söder hat das am Dienstag auf dem CDU-Parteitag so formuliert.
Ich weiß nicht, ob die Mehrzahl unserer Wähler das als wirklichen Segen verstehen würde, wenn wir die Ampel und die Grünen, die die Ampel ehrlicherweise inhaltlich schon ziemlich dominieren, wenn diese Ampel dann in Form der Grünen eine Verlängerung bekommt.
Für diese Sätze hat Markus Söder von den CDU-Delegierten tosenden Applaus bekommen. Also hat da die Emotion die Vernunft besiegt in diesem Applausmoment?
Lustig war ja, dass Söder auch noch sagte, oder soll auch noch Ricarda Lang Ministerin werden. Worauf Ricarda Lang ein Meme postete von einer blonden amerikanischen Seriendarstellerin, deren Name mir entfallen ist, aber der Spruch darauf war, why are you so obsessed with me? Und das ist natürlich wirklich witzig, weil da muss man erstmal drauf kommen, so als CSU-Vorsitzender auf dem CDU-Parteitag Ricarda Lang anzuzählen. Nee, ich glaube, es ist auch vernünftig aus Söders Perspektive, aber es hat halt andere Interessenlagen. Ja? Also Markus Söder kann halt tatsächlich ohne linke Parteien regieren. Das verdankt er einem Mann, der heißt Hubert Aiwanger. Ja? Weil auch Markus Söder will ja nicht mit der AfD regieren. Also hat er seine freien Wähler. Ob das jetzt im Wahlkampf ein reines Vergnügen war, da können wir ja mal ein paar Podcasts zurückspulen. Und ob das in den Bauernprotesten ein reines Vergnügen war mit Herrn Aiwanger. Und ob Herr Aiwanger der fleißigste Wirtschaftsminister ist oder ein bisschen viel auf Demonstrationen rumhängt, da habe ich schon Diverses aus der CSU gehört. Also auch auf die Grünen zu verzichten, hat natürlich seinen Preis, selbst für die CSU.
Mir geht es weniger um das Strategische, was da bei Söder hinterstecken mag. Ich fand nur den tosenden Applaus, den er für diese Stelle bekommen hat, von den Delegierten da vor Ort. Das ist ja die Frage. Also er scheint da ja was angetriggert zu haben mit seiner Rede, was die Begeisterung zumindest hat ausbrechen lassen.
Naja, die Grünen sind eine Menge Leute in den letzten Jahren ganz schön auf den Keks gegangen. Wir kennen in unserer Redaktion ja auch ein paar davon.
Soll es geben, ich hörte davon.
So, und da sind die Grünen natürlich auch ein bisschen schuld dran, weil die Grünen können auch nerven. Die haben tatsächlich eine moralische Hochnäsigkeit, wo man sich ja fragt, und auch befreundete Journalisten gehen so vor. Und dieses Wir sind die Guten und unter der Weltrettung machen wir sich, das kann einem ja tatsächlich auf den Keks gehen. Ja? So. Und jetzt ist ein bisschen Payback-Time. Ja, jetzt ist es so ein bisschen so, keiner mag euch mehr und alle hacken auf euch rum. Problem ist nur, dass das ja in einer Weise ausartet, ja, also Markus Söder kriegt gegen Ricarda Lang Applaus auf dem CDU-Parteitag, ist völlig egal. Aber wenn man sich anguckt, wie viel auch grüne Lokalpolitiker mittlerweile in Ostdeutschland auf die Mütze bekommen und teilweise ja nicht nur verbal auf die Mütze bekommen, sondern real auf die Mütze bekommen, da muss man sich natürlich tatsächlich langsam Sorgen machen. Wobei der Fehlschluss, dass dieses Klima sozusagen aus den Witzen von Markus Söder entstanden ist, dem würde ich nicht erliegen. Weil außer Söder war die Union ja in Wirklichkeit sehr lange auf dem schwarz-grünen Kurs. Und dieser Stimmungsumschwung in der Bevölkerung hat die eher überrascht.
Die Grünen, habe ich ja schon gesagt, haben immer wieder eine Rolle auf diesem CDU-Parteitag gespielt. Und was ich bemerkenswert fand, also Söder hat bei seinem Grünen-Bashing eine der größten Applausstellen überhaupt gehabt. Am Tag vorher ist Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, ans Mikro getreten und hat Folgendes über die Grünen gesagt.
Und meine Damen und Herren, wir sind in einer Zeit, wo Weichen gestellt werden. Und der eine oder andere empfindet das als Majestätsbeleidigung, wenn wir sagen, was wir in der Zukunft auch nicht mehr wollen. Dass wir beispielsweise keine Koalition mit den Grünen haben wollen. Meistens gibt es da Applaus dafür.
Also Kretschmer sagt eigentlich genau dasselbe wie Söder. Aber auf ihn reagiert die Partei überhaupt nicht. Jetzt muss man sagen, Kretschmer hat nach der großen Rede von Friedrich Merz gesprochen. Der Saal war alles andere als gefüllt. Die Aufmerksamkeit vielleicht etwas gering. Aber das ist eigentlich so eine einfache Stelle gewesen, mit dieser Aussage von denen, die da waren, die Zustimmung zu bekommen. Und es war keine Reaktion zu spüren. Ich erkläre mir das damit, dass Kretschmer sowas wie der einsamste Ministerpräsident in dieser CDU ist, was auch etwas mit seiner Haltung zu Russland zu tun hat. Da ist er ja ein fast schon Alleiner, was seinen Kurs Russland gegenüber angeht. Was ist deine Erklärung, Robin, warum so ein Kretschmer so gar nicht zündet?
Die Russland-These glaube ich nicht, weil er ist nicht alleine. Also in Ostdeutschland hat er mindestens die Hälfte der CDU-Funktionäre auf seiner Seite. Mindestens. Manche Leute sagen auch eine Ecke mehr. Und auch in Westdeutschland gibt es bis weit in die CDU-Funktionäre große Skepsis, wie der Krieg in der Ukraine läuft. Und dass Merz sich, ich finde ja verdienstvollerweise, so positioniert hat, wie er sich positioniert hat, was auch in der Tradition der CDU liegt und wirklich auch richtig gut ist, kann bei den Wahlen noch eine Menge kosten. Ich meine, wir haben ja schon über den Friedenskurs des Kanzlers gesprochen. Und wenn man den ganzen Parteitag gehört hat, wo ich ja Dienstag und Montag ein schon langes Vergnügen liegenderweise hatte, da ist einem ja aufgefallen, dass Ukraine-Pathos nicht mehr in rauen Mengen vorhanden war. Also das ist schon noch gesagt worden, ist von Merz gesagt worden, ist von Wadephul gesagt worden, ist von anderen gesagt worden, aber nicht mehr jeder Redner. Ja, also auch da ist eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Ich weiß nicht, warum das bei Michael Kretschmer nicht funktioniert hat, dieser Grünen-Diss. Vielleicht, weil es bei ihm eine deutlich ernstere Frage ist als bei Söder. Weil bei Söder ist ja klar, die regieren nicht und man haut jetzt auf die Opposition und dann kann man sich da die Kaya Schulze vorstellen, die dann einen Spruch zurückgibt und das hat alles so ein bayerisches Volkstheater-Ding. Bei Kretschmer aber ist es in zwei Richtungen ernster. A, regiert er natürlich das Land, wo die Grünen tatsächlich Gewalt mittlerweile auf einigen Straßen ausgesetzt sind. Das ist so. Und andererseits regiert er es mit den Grünen. Er hat ja schon den grünen Koalitionspartner. Ohne die Grünen hätte er ja gar keine Koalition mehr gegen die AfD zusammengekriegt letztes Mal. Und wenn man seine Formulierung genau hört, sagt er ja auch nicht, nie mehr mit den Grünen. Er sagt, wenn wir können, wollen wir nicht mit den Grünen. Das ist eine andere Position.
Diese Kretschmer-Position, wenn wir nicht müssen mit den Grünen, dann sollten wir auch nicht mit den Grünen. Nach Stand der Dinge jetzt ist es ja nicht ausgeschlossen, dass die CDU nach einer Bundestagswahl mit den Grünen wird können müssen. Und da baut Merz vor, indem er sich diese Koalition auch offen hält, also nichts auszuschließen.
Merz' Position ist noch anders, weil er hofft auf ein Zweierbündnis. Weil er nämlich sieht, wie grauenvoll das in der Ampel mit dem Dreierbündnis läuft und weil er gar keine Lust hat, mit zwei linken Parteien zu regieren. Und er hofft, dass es reicht, CDU, CSU plus Grüne oder SPD. Und dann will er offen in die Koalitionsverhandlungen gehen, weil er dort dem Beispiel seines hessischen Parteifreundes Boris Rhein folgt, der ja aus einer schwarz-grünen Koalition in eine Schwarz-Rote gewechselt ist, aber nicht mit Pauken und Trompeten und Absingen schmutziger Lieder über die Grünen, sondern mit beiden angefangen hat zu verhandeln und so bei der SPD fast 90% seines CDU-Programms durchsetzen konnte, weil die SPD einfach die Grünen um jeden Preis unterbieten wollte. Und darauf hofft Friedrich Merz, auf diese Konstellation, auf die offene Verhandlung mit zwei linken Partnern, die sich dann so weit unterbieten, dass er ein ziemlich starkes Unionsprogramm als Regierungsprogramm hat.
Das ist doch ein gutes Schlusswort, lieber Robin, für diese Folge Machtwechsel, die sich ganz und gar mit der CDU beschäftigt hat. Und Robin, bevor du jetzt gleich das allerletzte Wort von mir bekommst, möchte ich dir gute Besserung wünschen. Bleib aufrecht im wahrsten Sinne des Wortes und hab wenig Schmerzen.
Der nächste CDU-Parteitag kann nur besser werden, jedenfalls für mich. Auf Wiederhören. Ja.